Wir stehen Richter 16. Ich muss gerade die Geschichte noch mal lesen, weil ich nicht weiß, ob all dabei waren. Ich bin einfach an dieser Schlussgeschichte hängen geblieben. Da ist noch einiges zu sagen. Das heißt da in Vers 22, aber das, ja, eigentlich kann ich es auch erzählen, dass sie auch, Simson ist der große, erwählte Mann Gottes, ein gewaltiger Held, dem Gott große, besondere Stärke verliehen hat. Und hat den Auftrag, er soll Israel erretten von der Hand der Philister. Und das Ende ist, dass er seine Berufung gering achtet und darum in die Hände der Philister gegeben wird. Ein alter Ausleger sagt, es gefällt Gott, seine Kinder je und dann fallen zu lassen, damit sie es lernen, sich ganz zu ihm zu wenden, ihre Hoffnung auf ihn zu setzen. So war es also mit dem Simson. Er fiel der Philister Hände, die haben ihm die Augen ausgestochen, die haben ihm gefesselt und muss in der Mühle treten, in so furchtbare Gefangenschaft. Und dann haben die Philister eines Tages ein großes Siegesfest in dem Tempel ihres Gottes Dagon. Und um das Fest besonders schön zu machen, schleppen sie den Simson bei, er soll ihnen ein Lied vorspielen auf der Harfe. Ein Junge führt ihn und stellt ihn zwischen zwei Säulen. Und da wird dem Simson klar, dass er nun noch einmal eine große Stunde hat im Kampf gegen die Philister. Er betet und dann packt er die beiden Säulen, neigt sich und reißt die Säulen zusammen. Das heißt da in Kapitel 16, 29, und fasste die zwei Mittelsäulen, auf welches Haus gesetzt war, und darauf es sich hielt, eine seine rechte und eine seine linke Hand, und sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern, und neigte sich kräftig, da fiel das Haus auf die Fürsten, auf alles Volk, das darin war, dass der Toten mehr waren, die bei seinem Tode starben, denn die bei seinem Leben starben. Da kamen seine Brüder und seines Vaters Haus und begruben ihn. Nun möchte ich aus dieser Geschichte heute herausnehmen das Gebet des Simson. Das scheint mir super wichtig zu sein. In Vers 28. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, gedenke mein und stärke mich doch, Gott, diesmal, dass ich mich für meine beiden Augen auf einmal räche an den Philistern. Lassen Sie mir heute Abend mal Raum, in aller Ruhe dieses wundervolle Gebet des Simson zu besprechen. Mir scheint es immer eine große Sache zu sein, wenn man das Gebet eines Menschen belauschen darf. Der alte Pastor Christlieb, den die Alten unter uns nach der Tierstigen Ruhrkonferenz erlebt haben, der erzählte mit großer Bewegung, wie er einmal ein Gebet seines Vaters gehört habe, der war Professor in Bonn. Da war so, wisst ihr, altmodisch, damals gab es so Öfen, und da ging so ein Ofenrohr durch ein anderes Zimmer, um das mitzuheizen. Und dadurch entstand ein Loch in der Wand, durch das er hören konnte. Und sein Vater wusste nicht, dass er im Nebenzimmer war. Und dann hörte er, wie sein Vater betete. Herr, wenn es für dein Reich gut ist, dann nimm mich weg. Wenn ich dein Reich aufhalte, dann nimm mich weg. Aber lass dein Reich kommen. Und das hat ihn so bewegt, diese Liebe zum Reich Gottes, wissen Sie, dieses Ringen um das Kommen des Reiches Gottes, dass er lieber selber sterben wollte, wenn er es aufhielt, dass das für ihn der Anstoß zu einer Bekehrung war. Wie Christlieb das erzählte, habe ich denken müssen, es ist immer eine große Sache, einen Menschen beim Gebet zu belauschen. Wir haben alle das Gefühl, wenn wir beten, dann wollen wir allein sein. Es ist aber schön, dass wir das gemeinsame Gebet, das wir hier haben. Und ich möchte manchmal, es wird noch etwas lebendiger, nicht wahr? Alle, die beten können, die sollen uns auch führen. Aber nicht wahr, ich hoffe, dass wir, die wir hier versammelt sind, ein Geheimnis mit Gott kennen, ein stilles Beten und Reden mit ihm. Und die Stellen in der Bibel, wo uns erlaubt wird, dem Gebet eines Menschen zuzuhören, die sind mir immer ganz besonders heilig und wichtig und großartig erschienen. Es gibt so eine Reihe Stellen der Bibel. Am liebsten möchte ich jetzt mal abfragen. Da könnte man sehen, weil es die Bibel kennt, nicht? Wo Gebete vorkommen. Zum Beispiel. Ja, ich sehe schon, dass ich zu schwer bin, dass ich zu leise rede. Also zum Beispiel in Nehemia. Oder beim Daniel kommt zum Gebet vor. Hatten Sie noch ein anderes genannt? Jona, das Gebet im Bauch des Fisches. Dieses wundervolle Gebet. Und das schönste Gebet, glaube ich, ist das, das wir vom Herrn Jesus haben im Garten Gethsemane. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was ist das für eine Sache, dass wir im Gebet des Sohnes Gottes zuhören dürfen? Nicht? Es lohnt sich, einmal die Gebete in der Bibel rauszupicken, wissen Sie, und die einfach mal so zu lesen. Zum Beispiel ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes, der Psalm 90. Oder ein Gebet, das Moses gebetet hat, als das Volk das goldene Kalb gemacht hatte. So tilge mich von deinem Angesicht. Nicht? Aber nimm das Volk an. Erschütternde Gebete. Und ich habe mal so ausgedrückt, wenn ich mit diesen Gebeten der Bibel mein eigenes Gebet vergleiche, dann kommt mir mein eigenes Beten vor wie ein Wasserhahn, der ein bisschen tröppelt und undicht ist. Und dies Beten der Männer in der Bibel wie ein Niagara-Fall, ein gewaltiges Rauschen. Und nun hören wir das Gebet eines Mannes, das besonders wichtig sein wird. Wissen Sie, man kommt sich beinahe indiskret vor, dass man es noch hört. Das Gebet, das ein gewaltiger Mann Gottes betet am Rand der Ewigkeit. Simson weiß, jetzt ist meine Todesstunde. Meine Seele sterbe mit den Philistern. Er weiß, dieser blinde, geschändete Mann, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen. Und da betet er nochmal. Sie können verstehen, dass so ein Gebet am Rand der Ewigkeit ja ein ganz besonderes Gewicht hat. Nicht? Das Gebet eines Glaubensmannes am Rand der Ewigkeit. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine, dass dieses Gebet ja ein ganz besonderes Gewicht haben muss. Und darum bin ich bei hängen geblieben und möchte ihm also einen eigenen Abend widmen. Und wir wollen es jetzt der Reihe nach durchgehen. Was mir an dem Gebet auffällt, ist zunächst, dass er zweimal sagt, Herr, Herr. Einmal tät's ja auch, ja? Wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht viele Worte machen. Wie die Heiden, die glauben, er hört, wenn sie viele Worte machen. Da tät's ja eigentlich auch einmal, Herr. Ich halte es nicht für belanglos, dass in der Bibel ein paar Mal Gebete vorkommen, im Psalm oder so, wo es heißt, Herr, Herr. Und das sind die Gebete, wo wirklich auf alle schöne Formulierung verzichtet wird, wo ein Herz schreit zum Herrn, wo ein Herz schreit zum Herrn. Oh, diese Gebete, die ein Schreien zu ihm sind. Ich hatte so ein bisschen Zeit heute Nachmittag, diese Sache in Ruhe vorzubereiten, einmal die Konkordanz vorgenommen. Und habe mir mal rausgesucht, wie viel von in den Gebeten der Bibel auf die Tonart gehen. Nicht ich bete, sondern ich schreie. Nicht wahr, lieben Freunde, wenn alles glatt geht, dann schreien wir nicht. Dann reden wir vernünftig. Schreien, das tun wir, wenn wir in großer Not sind, wenn die Nerven reißen, nicht? Wenn man nicht mehr kann, diese Sonntagabend, wie alles zu Ende war, da habe ich einfach noch einen Leiter angeschrieben, nicht? Da war ich fertig, nicht? War so ein schönes Fest. Aber es war für mich ein bisschen anstrengend, der ganze Tag. Und auf einmal, da waren die Nerven fertig. Auf einmal kam eine Schwierigkeit, die ich nicht lösen konnte. Da habe ich gebrüllt. Schreien, da ist das. Ja, wenn wir am Ende sind. Simson ist am Ende. Sein Leben ist verfuscht. Oder, ey Gott, schenkt ihm doch mal einen großen Sieg. Und da schreit er, Herr, Herr. Darf ich mal so ein paar Stellen rausnehmen. Schreien wird zum Beispiel in der Bibel gesagt, als Israel in Ägypten war. Und seufzen unter der Last, die die Ägypterkönige, der Pharao auf sie legte. Da heißt es, sie seufzen und schrien zum Herrn. Da ist nicht, sie beteten. Da kam nicht ein Pastor mit der Agenda. Also nichts dagegen, das ist wunderschöne Gebete in der Agenda, nicht wahr? Verstehen Sie, nichts dagegen. Alles zu seiner Zeit. Solange die Kirche so friedlich plätschern kann, wie heute darf sie aus der Agenda beten, nicht mehr? Aber wer unter ihnen Herzensnot kommt, seiner Seelen Seligkeit schaffen will und weiß den Weg nicht, in Sünden gebunden ist und kommt nicht heraus, wer das Kreuz Jesu erkennen will und sieht es nicht, wer in der Familie nicht fertig wird, wer Probleme hat, die er nicht lösen kann, der darf schreien. Ihr dürft schreien. Ihr dürft schreien. Nicht mehr? Da muss geschrien werden. Die Kinder Israel seufzten und schrien zum Herrn. Oder das Wort kommt zum Beispiel vor, im Psalm Davids, haufenweise, der David, der verstand was vom Schreien. Das war ein Kerl. Ich glaube, der David war ein vitaler Bursch, auch im Gebet. Verstehen Sie? Der hat also, wie Luther mal sagt, Gott die Ohren gerieben. Im Psalm 18, Vers 7 heißt es, doch Höllebande umfingen mich und des Todes Striche überwältigten mich. Verstehen Sie was von? Dass man am Rand der Hölle steht, dass der Teufel einen binden will und man möchte so gerne ein Kind Gottes sein und selig werden unter allen 27.000 Umständen. Des Todes Striche umfingen mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhört er meine Stimme. Hey, verstehen Sie? Das ist biblisches Beten. Da wird geschrien. Oder eine ganz erschütternde Stelle ist im Propheten Ezekiel. Der Prophet Ezekiel ist mit dem ersten Schub deportiert worden nach Babylon, aber Jerusalem stand noch. Und dann wird er im Geist nach Jerusalem geführt. Und da sieht er lauter Gottlosigkeit und Götzendienst und geheime Schande. Und dann sieht er, wie ein Engel des Herrn hervortritt und sagt zu einem anderen Engel, der ein Schwert hat, schlage alle, die nicht das Siegel Gottes haben. Die musst du verschonen, die das Siegel Gottes tragen. Und dann fängt dieser Gerichtsengel an und dann heißt es ganz erschütternd, bloß so, und am Schluss war ich allein übrig. Da war ich allein übrig. Da fiel ich auf mein Angesicht und schrie zum Herrn, Herr, Herr, willst du es ganz ausmachen mit deinem Reich? Ein Mann, dem es um die Sache Gottes zu tun ist, und sieht den allgemeinen Abfall, ist nicht mehr da. Und dann schreit er zum Herrn, es ist doch dein Volk und deine Ehre und deine Sache, um die es hier geht. Da ist geschrien. Da ist mit ein paar zahmen Worten nichts mehr zu tun. Oder das Schreien kommt vor jetzt ganz anders, beim Einzug Jesu in Jerusalem. Nicht? Da schrien sie, gelobt sei der, der kommt. Das war ja auch ein Gebet. Gelobt sei der, Gebet zum Sohn Gottes. Gelobt sei der, der kommt. Das waren Schreien vor Freude. Und sehen Sie, da kann man gleich einen großen Bogen machen. In der Offenbarung Johannes wird uns die vollendete Gemeinde dauernd gezeigt. Und da heißt es, sie schrien mit großer Stimme und sprachen. Ich habe mal eine Predigt als junger Kerl gehalten und da habe ich gesagt, so von den vollendeten Chören im Himmel einmal, nicht, was das für eine schöne Musik sei und so. Und da kam ein alter Bruder, so einen hatte ich da, der mich immer korrigierte, dem bin ich sehr dankbar. Grubenschmied war er vom Beruf. Er ist jetzt in der Ewigkeit ein Funskerl, der hat mich also dauernd am Kragen gekriegt. Solche Brüder wünsche ich den Pastoren, verstehen Sie, mit der Bibel ankommen, sagen, wo steht das von den Chören? Da steht sie, schrien, Pastor Busch. Tatsächlich. Da steht sie, schrien mit großer Stimme. Offenbarung 7. Sie schrien mit großer Stimme. Und dann stand es auf einmal vor mir, so eine kleine Szene. Verzeihen Sie, ich bin völlig Pazifist, aber ich weiß trotzdem keine andere. Wie wir mal im Ersten Weltkrieg einen Graben genommen haben bei Verdun. Es hatte keiner eine Chance, rüberzukommen. Es war irrsinnig, die ganze Sache. Und dann nur so 5 Minuten so eine Vorbereitung mit Minen und dann auf den Sturmleitern raus und darüber. Und ich weiß, kracht und schoss und ich weiß gar nicht, wie war ich da drüben. Und renne den Graben entlang, Handgranate, und dann kommt aus einer Grabenecke ein Infanterist. Der so, wissen Sie, so aufgeregt, so voll Freude ist, wenn die Graben genommen haben, so voll Siegesfreude. Dass er, wie er mich trifft, einfach wo mich hinsteht und schreie los. Ich sehe immer noch dieses unrasierte, verschwitzte Gesicht, nicht wahr? Wie er brüllt, er hat Freude, er hat's geschafft, nicht? Und da muss ich mal dran denken, wenn ich die Schar sehe,
die durchgekommen sind, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Landes, die an den Heiland geglaubt haben und nicht ihre eigene Gerechtigkeit. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Landes, heißt in der Bibel, und am Ziel sind im Himmel und schreien mit großer Stimme. Verstehen Sie? Da kommt gar kein schönes Lob wie zustande, weil eine Freude, da geschrien wird, da gebrüllt. Und dieses Schreien ist ja auch wieder Gebet, das ist Anbetung. Oh, ich denke, es wird auch gesungen im Himmel. Also die musikalischen brauchen jetzt keine Angst zu haben, nicht? Aber es ist schon, wenn man diese Schilderung, dass selbst die Anbetung im Himmel mal ein Schreien sein kann, weil man die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes beinahe nicht mehr erträgt vor Freude, nicht wahr? Simson schreit. Simson am Rand des Todes betet, Herr, 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 Herr. Ich möchte zu diesem Herr noch was sagen. Sehen Sie, man muss es im Hebräischen lesen. Das klingt meiner Meinung nach doch herrlicher. Yahweh, Yahweh. Das ist der Name, den Gott dem Moses geoffenbart hat. Als Mose am feurigen Gesträuch, sage ich gerne, damit keine Ideenassoziation kommt, dieser Flamme begegnete, der Busch verbrannte nicht, da sagt der Mose, so, die Kenngeschichte, nicht? Da sieht der Mose seinen Strauch und der brennt und der verbrennt nicht. Und da sagt er, ich will mal sehen, was das da los ist und wie er hingeht. Ruft ihm aus der Flamme eine Stimme entgegen, zieh deine Füße aus, deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, es ist heiliges Land, wo du stehst. Wer bist du? Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, Isaak und Jakob. Und dann redet Gott mit ihm und er sagt, Moses, wie heißt du? Und dann sagt er, Jahwe. Ich werde sein, der ich sein werde, übersetzt Luther. Das heißt, der wirklich Existierende. Das ist der Name, den Gott im Alten Bund geoffenbart hat. Ich darf sagen, der offenbarte Gott, wir könnten ebenso gut Jesus sagen. Ebenso gut Jesus. Denn uns ist der Name Gottes nun in Jesus geoffenbart. Und sehen Sie, diesen Namen ruft der Simson in diesem Augenblick. Verstehen Sie, es ist nicht nur ein Gebet, er ruft Gott bei Namen. Ich höre so oft den Satz, man muss zum Herrgott beten, sage ich, das würde ich nicht tun. Wenn mich einer Herr Meier anspräche, würde ich sagen, Sie meinen mich nicht, also Busch. Der Name Herrgott kommt der Bibel nicht vor. Es wird in der Bibel dauernd sagen, man soll den Namen des Herrn anrufen. Der Simson ruft den Namen, Jahwe, Herr. Wenn er im Neuen Testament wird er Jesus rufen. Das rief er in dem Augenblick, als 3000 Philister im Tempel versammelt waren und unablässig unisono ihren Gott Dagon ausriefen. Das war doch in diesem Augenblick. Als der Götze, diese Beleidigung Gottes dauernd gelobt wurde. Wenn Sie mal eben reinsehen wollen, nicht? Vers 24. Desgleichen als in das Volk sah, lobten sie ihren Gott Dagon, denn sie sprachen, unser Gott Dagon hat uns unseren Feinden unsere Hände gegeben, der unser Land verderbt, unsere viele erschlug. Das heißt, 3000 Menschen brüllen das Lob ihres Götzen. Und da ruft er, Herr, Herr, Jesus, Jesus. Können Sie sich vorstellen, wie das in dem Milieu wirkt? Ich möchte sagen, in dieser Orgie der Gottlosigkeit und der Abgötterei eine Stimme für den lebendigen Herrn. Sehen Sie, in der Bibel ist ja nicht die Sünde der Atheismus. Tun wir doch nicht so, als wenn es Atheisten gäbe. Ich glaube da gar keinen. Der Atheismus kommt in der Bibel nur einmal vor mit dem Satz, die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das wird in der Bibel so wenig ernst genommen, dass nur ein einziges Mal gesagt wird, das ist völlig nahe. Natürlich hat der Mensch einen Gott. Bloß nicht lebendig, der macht sich seine eigenen Götter. Dieser Gott kann Stalin heißen, der kann Lenin heißen, der kann Marxismus heißen, der kann Hitler heißen, der kann Rasse, der kann mein Portemonnaie heißen, der kann meine Frau heißen oder mein Kind heißen oder so, verstehen Sie? Oder mein Auto, oder mein Dolly, ja, langsam wird das ja auf, aber Verstehen Sie? Der Mensch macht sich sein Gott. Worauf sein Vertrauen setzt, ist sein Gott. Und das ist die eigentliche Sünde. Das ist die eigentliche Sünde. Dass der Mensch Gott absetzt und sich seine Götter macht. Und darum ist das hier eine, können wir nicht sagen, es ist ganz egal, ob ich den oder den Gott habe, ob es ein Dagon schrien oder Yahweh, das ist doch ganz wurscht. Nein. Sondern dies war eine Orgie der Sünde, dass man den lebendigen Gott beiseite setzte und sich einen selbstgemachten Gott schuf und den mit 3000 Stimmen unisono lobte. Und da eine Stimme für Jesus. Herr, Herr. Eine Stimme für Jesus. Man muss das in diesem Zusammenhang sehen. Und manchmal bin ich ganz traurig, wie schrecklich gottlos in der Welt heute zugeht und in unserer Kirche zugeht. Ich weiß nicht, haben Sie Plakatzeugen gesehen? Da ist ein Plakat angeschlagen, Vortrag für evangelische Akademiker von Herrn Zahnt. Herrn Zahnt ist der Redakteur von so einem Blatt, Kirche und Welt, ist es das, oder? Sondersblatt. Und hat da vor ja eine große Artikelreihe veröffentlicht, wo er also nachweist, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist und dass man über ihn eigentlich kaum was weiß und dass die Bibel natürlich ein ganz übles Legendenbuch ist, das man gar nicht so ernst nehmen darf und das alles mit dem Gewand einer ungeheuren Wissenschaftlichkeit. Und es war eine Artikelserie, die Christenleute tief betrübt hat, denn, verstehen Sie, dieses Sondersblatt, das geht unter dem Namen von Bischof Lilje und das kaufen liebe, schlichte Christen. Und dann sagen die, also so ist das nun. Und da haben wir 2000 Jahre geglaubt, Jesus wäre der Sohn Gottes. Und plötzlich ist das alles gar nicht. Oder wie ist denn das nicht? Und dieser Herr Zahn wird also jetzt im Saal an 2 Tagen offiziell für die Vereinigung Evangelischer Akademiker Vorträge halten. Einmal über die Bibel, einmal über Jesus. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, was rauskommt, nicht? Ich bin ganz krank, wenn ich dran denke. Das, verstehen Sie, da bauen wir auf, dass Menschen zum Glauben an Sohn Gottes kommen, den Frieden finden, nicht? Und dann wird von derselben Kirche eingerissen, mit Getöse, nicht? Und am Namen von Wissenschaftlichkeit. Von Leuten, die es ganz gut meinen, nicht? Man muss liebgewordene Vorstellungen aufgeben. Liebe Freunde, es handelt sich, wenn ich an den Sohn Gottes glaube, nicht um liebgewordene Vorstellungen, sondern um meine Existenz, um mein Leben. Und sehen Sie, diese Dinge können einem ja so unsagbar traurig machen. Und dann denke ich oft, wie hat dem Simson, der doch ein Knecht Gottes war, das wehgetan, in einem Tempel zu sitzen, wo 3000 Menschen Dagon, heil, Dagon, heil, Dagon, Dagon, hilf uns, brüllten. Und da hat er nicht gesagt, ich will dagegen protestieren, sondern er hat den Namen des Herrn gerufen. Und zwar so, dass man merkte, auf den setze ich mein Vertrauen als Gebet. Nicht? Das war sein Bekenntnis. Er hat einfach den Namen des Herrn ausgesprochen. Eine Stimme für Jesus. Und da habe ich oft gedacht, so dies Häuflein, was sich um uns schart hier, wenn wir doch alle Leute würden, deren ganzes Leben und Reden eine Stimme für Jesus ist. Nicht wahr? Verstehen Sie, mit unserer Existenz und mit unserem Bekenntnis, Herr, Herr, ich kann den Strom der Gottlosigkeit nicht aufhalten, in einem Volke, das einfach nichts lernen will. Das ins Gericht taumelt. Aber ich kann eine Stimme für Jesus sein. Verzeihen Sie, wenn ich das gerade sage, als ich in meiner Vorbereitung an dieser Stelle war, wie der Simson eine einzige Stimme, Herr, Herr, eine Stimme des blinden Mannes, aber die wird gehört. Da fiel mir mein Freund Paul Schneider ein. Ich habe als Student einen Freund gehabt, der sah so aus, wie ich gern ausgesehen hätte. Ein Bild von einem Kerl, wissen Sie. Kommt größer als ich und so. Bildtypischer Kerl und vital und, oh, wir hatten viel Freude. Wir aßen damals damals gab es noch keine Mensa in der Volksküche. Das durfte ein feiner Mann eigentlich nicht tun, nicht? Und für einen Groschen, das war herrlich in Tübingen. Und dann haben wir zusammen die Anfänge des Kirchenkampfs erlebt. Und Sie kennen vielleicht seinen Namen. Er ist im Konzentrationslager totgeschlagen worden. Grauenvoll totgeschlagen worden. Und das ist ja diese wunderbare Geschichte, dass man ihn in den Bunker einsperrte auf dem Appellplatz. Und als die Gefangenen dann angetreten waren, Tausende, dann zog sich dieser halb totgeschlagene Mann in dem Fensterchen hoch und brüllte einfach daraus ein Bibelwort. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann hörte man, wie sie ihn wieder zusammenschlugen aus. Aber dieses Wort sind wir einmal da. Wissen Sie, da war Lästerung dieser SS-Leute, Fluch und Schmutz und die Verzweiflung der Sträflinge. Und in all das hinein eine Stimme für Jesus. Kommt her zu mir an. Er hat gesagt, ich kann diese Vorhof der Hölle kann ich nicht ändern, aber ich kann hier eine Stimme für Jesus darstellen. Das kann ich. Und das ist der Simson hier in dem Dagonstempel. Dieser blinde, geschändete Mann, eine Stimme für Jesus. Ich kann die Kirche nicht umwandeln, ich kann sofort nicht umwandeln. Aber Gott kann mein Leben umwandeln und dann kann ich eine Stimme für Jesus sein. Darum ist dies Herr hier so wundervoll groß. Und sehen Sie, damit bin ich bei dem, was noch gesagt werden muss. Es ist also ein Zeugnis, dieses Gebet, dass er noch da ist, dieser Herr. Vers 28. Herr. Sehen Sie, wenn ein Mensch, der vom Christentum nichts gewusst hätte, sagen wir aus dem Hubschrauber diesen Laden angerufen hätte, der hätte gesagt, ja, wo ist denn der Herr? Da hört man 3000 Menschen schreien, Dagon, 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 so hieß dieser Götze. Und da ist ein Mann, der ist ja wohl ein Christ, aber dem haben sie Augen ausgestochen und verdient hat er sein Gott, hat ihn preisgegeben, weil er ein ganz trüber Weiberheld war. Wo ist der Herr? Und indem der Simson ruft, Herr, Herr, macht er deutlich, dass über einer abgöttischen Welt und über diesen trüben Knechten er noch da ist. Er noch da ist. Herr, Herr, dass seine Fahnen noch wehen. Oder in unserer Sprache jetzt im Neuen Testament, der Glaube darf nicht zittern, solange das Kreuz noch steht. Das Kreuz Jesu ist aufgerichtet. Und es ist einfach mal, verstehen Sie? Es ist bezeugt. Aber da muss ich weitergehen. Dem Tempo komme ich ja mit dem Gebet niemals zu Ende, nicht wahr? Ich muss aber zu dem Herrn doch noch ein Wort sagen. Sehen Sie, es hat mich so, ich habe meiner Fantasie mir das vorgestellt, wie der Simson mit seinen ausgestochenen Augen und wahrscheinlich halb verhungert nun im Gefängnis, das ist so üblich da bei so Tyrannen, dass man da schlecht zu essen kriegt und von der Tretmühle geschunden, nicht wahr, nun auf einmal da ins Licht kommt. Bischof Lilje hatte mal gesagt, als er ins Gefängnis kam, da hat man die Haare ganz abgeschoren, den Kragen weggenommen. Und dann hat man das Bild veröffentlicht, so sehen Bischöfe aus. Und das war als welchen Gaunergesicht dann. Und wissen Sie, man kann jeden Menschen so zurichten, dass er wie ein Gauner aussieht. Nicht wahr? Und das gehört dazu, zum Gefängniskram. Das gehört dazu, wissen Sie, die Schändung des Menschenbildes. Und so wird der Simson ein jämmerliches Bild dargestellt haben. Und nun wird ihm klar, ich soll noch einmal einen gewaltigen Sieg erfechten. So an der Preislage meiner alten Siege, wo ich ihn der Stadttor aushob in Gaza, oder wo ich ihn 300 brennende Füchse in die Felder jagte, oder wo ich sie mit dem Eselskinnbacken schlug und schrie, da liegen sie bei Haufen. Ich soll nochmals, ich armer Kerl, einen Sieg haben in der Preislage meiner alten Siege. Und er sagt, das kann ich nicht. Und da ruft er, Herr, Herr. Und dann packt ihn das Grauen des Todes. Mit diesem Sieg werde ich selber sterben. Ich werde das Haus einreißen. Es ist schon eine Sache, wenn man dem Tod so Auge in Auge gegenübersteht, nicht? Ist eine Sache. Und da wird er ganz kindlich und sagt einfach, jetzt fasse ich dich nun ohne Scheu. Wie sie wie ein kleiner erschrockener Junge die Hand des Vaters fasst, so kommt mir dies hervor. Und es ist eigentlich wundervoll, wie Gott seine starken Leute schließlich dahin bringt, dass sie ganz klein und dreckig die Hand des Heilandes fassen müssen. Aus meiner allerfrühesten Jugend, wo bloß so einzelne Bilder auftauchen, wo man nichts mehr Rechtes weiß, das ist mir einzelne Erinnerung, dass ich meinen Vater mal begleitet habe bei Gängen durch Elberfeld und da ging man über eine schmale kleine Brücke, die über die Eisenbahn führte. Und die bestand bloß auf Fußgängerbrücke. So aus einzelnen Bohlen mit Ritzen dazwischen. Und im Moment, wie wir drüber gingen, und mir macht das Spaß, so kleine Kerl, das trappelte so, wissen Sie, auf den Bohlen, und dann kommt Lokomotive und qualmt doll, und plötzlich bin ich in den Qualm drin. Und das ist mir noch unvergesslich, wie ich einmal bloß nicht mehr rumfasste. Und da war der Vater noch und den habe ich festgehalten. All mein Mut war weg, nicht? Gott sei Dank, dass eine Hand da war, die man halten konnte. Und so kommt mir es ihm so nicht vor. Herr, Herr, der Starke, der Großartige, der Held, der den Löwen so packt und zerriss, ist auch einmal so klein geworden. Und dann ist er froh, dass die Hand da ist, die er halten darf. Herr, Herr. Und meine Freunde, ich weiß ja für uns eigentlich auch nichts Besseres, nicht? Wir sind ja alle großartige Leute. Solange wir miteinander zu tun haben, wenn wir allein sind, sind wir es auch nicht mehr. Und da bin ich so froh, dass wenn wir allein sind, auch sagen dürfen, Herr Jesus, Herr Jesus, und die Hand fassen des Mannes, der direkt neben uns steht. Aber jetzt wollen wir das zweite Wort. Das, was ich jetzt sagen muss, das habe ich kurz letzte Mal schon gesagt, wie ich hier sprach. Verzeihen Sie, wenn sich noch mal ein bisschen überschneidet. Aber es ist gut, wenn manches einfach eingehämmert wird. Gedenke mein. So fängt sein Gebet an. Herr, Herr, gedenke mein. Zunächst möchte ich zu diesem Satz gedenke mein sagen. An diesem Sätzchen ging mir auf, was der große Mathematiker Pascal, der hat so eine Reihe Notizen und Gedanken hinterlassen, die Pensées. Und in den Pensées heißt einmal, oh Gott, nicht Gott der Philosophen, sondern Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist ein wundervoller Satz, nicht? Den Sie nicht in Gottes Begriff, nicht in Dogma, nicht in Gott, über den man verschieden denken kann, sondern einer, der sich geoffenbart hat, zu dem Abraham und Isaak und Jakob, du sagten, aber lieber Vater, der ist es, der Wirkliche. Oh, es gibt so schrecklich viel Christentum, was einfach nur Kopfsache ist, verstehen Sie, gelernt, aber da ist kein Du da. Das ist ein Gott der Philosophen, eine Idee oder irgend sowas. Die kann man schließlich auch über Bord werfen. Also es ist so wundervoll, wenn ihm die Augen aufgehen und man in Jesus den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, das ist den Wirklichen, der da ist, Realität ist. Nicht? Zu dem kann man sagen, gedenke mein. Zu einer Idee, zu einer Philosophie, zu einem Dogma. Da handelt es sich darum, ob ich dran denke. Nee, das kann ich auch vergessen. Kann Theologie ständig Semester gearbeitet haben, dann geht er die Ferien und vergisst dann seinen Gott der Philosophie inzwischen. Aber der Gott Abraham, Isaak, ja, der wirklich Lebendige, bei dem geht's, gedenke du mein. Und da steht nun die Frage im Hintergrund dieses Sätzleins, kann Gott vergessen? Wir sind sehr vergesslich. Und das ist gut. Sehen Sie, ich wünsche mir jedes Jahr, dass meine Frau im Laufe des Jahres ihren Regenschirm irgendwo vergisst. Dann weiß ich, was ihr Weihnachten schenken könnt. Das ist doch ein Problem für uns Männer, finden Sie nicht? Für sicher. So, ich vergesse hier manchmal ganz gut. Wir sind die tausend Dinge vergessen. Kann Gott vergessen? Kann Gott vergessen? Das ist eine Frage, die ich stellen kann. Und ist mir klar geworden, Gott kann vergessen. Zum Beispiel Sünden, die ich Jesus bekannt habe. Und habe ihn gebeten, er möge sie mit seinem Blute zudecken. Die sind vergessen. Deren will er ewiglich nicht mehr gedenken. Oh, das muss schrecklich sein, wenn ich sterbe und Gott hat alle meine Sünden im Gedächtnis. Sie haben mehr wie Sand am Meer. Und da hilft ja nicht, meine Freunde, bei unseren Sünden, dass wir uns Mühe gegeben haben, keine zu tun. Ne? Da stand mal Angeklagter vom Richter, der da einen Tod geschlagen hat. Der Richter hat mir so Mühe gegeben, nichts Böses zu tun. Ist mir die Hand ausgerutscht. Da ist ja wohl gut. Ne? Wird kein Richter sagen, sie ist gut. Sie ist ein Mörder. Fertig. Gott ist Richter. Gott ist Richter. Und wenn ich denke, Gott gedenkt meiner Sünden, da geht einem auf, was bedeutet, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und hat sein Blut für mich vergossen und ich darf alle meine Schulden dahin bekennen und darf ihm sagen, auch die, die mir nicht einfallen, Herr, meine unerkannte Sünde, ich lege schon dein Kreuz, wasche mich in deinem Blute, dann will Gott meiner Sünden nicht mehr gedenken. Vergebene Sünden sind wirklich abgetan. Die kann Gott vergessen, das ist wundervoll. kann Gott sonst noch was vergessen? Nicht wahr? Da stehe ich vor der erschreckenden Frage, kann Gott Menschen vergessen? Und es scheint, dass es kann. Dass es kann. Nicht aus Altersschwäche, sondern weil er sie vergessen will. Und sehen Sie, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Dass Menschen, denen der Friede mit Gott nicht so viel wert war, dass sie ihn gesucht und gefunden haben, Gott in Ewigkeit los sein dürfen, und Gott ist sie auch los. Und das ist die Hölle. Man muss sich mal vorstellen, Gott hat mich vergessen. Das ist das Schrecklichste, was einem passieren könnte. Ich glaube, dass wenn ich Atheist wäre, dann könnte ich nachts aufwachen und einmal denken, wie wenn er da wäre, hätte mich vergessen. Das ist doch grauenvoll, ne? Verstehen Sie? Und der Simson hat bestimmt im Gefängnis Tage erlebt, wo er nicht mehr wusste, ob Gott ihn nicht vergessen hat. Er sagt, ich hab's verdient, Herr. Wo der Herr ferne von ihm war. Wo er ferne von ihm war. Es gibt ein Psalm, 115, da steht das zur Diskussion, ob Gott mich vergessen kann. Und da heißt es, man spürt für mich im Hintergrund, wie der Psalmist mit der Frage ringt, kann Gott vergessen? Und dann heißt es auf einmal, als wenn ein Stein vom Herzen fällt, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ach, er vergisst ja gar nicht, er denkt an uns und segnet uns. Und so darf ich sagen, er denkt an uns und segnet uns, das wird mir immer noch klar, wenn ich auf Kreuz Jesus schaue. Er hat doch seinen Sohn nicht für mich gegeben, wenn er mich vergessen wollte. Wenn ich im Geist Jesu Kreuz ansehe, dann fällt mir ein Stein vom Herzen, der Herr denkt an mich und segnet mich. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Aber ich verstehe das Gebet des Simson, Herr, gedenk an mich. Es geht auf einmal in seinem Leben um die letzte Frage, ob er vergessen wird von Gott oder in Gottes Blickfeld noch steht. Meine Freunde, es gibt ab und zu Zeiten in unserem Leben, wo wir vielleicht so an den Rand gerutscht sind mit unserer Gottlosigkeit, dass wir selber auf einmal fürchten müssen, wir rutschen aus Gottes Blickfeld raus und er könnte uns vergessen. Ne? Ah, wie gut, wenn man dann aufwacht. Herr, gedenke mein. Herr, gedenke mein. Herr, lass mich unter denen sein, von denen du sagst, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie es täte, will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist ja wundermaßen Worte. Das, sehen Sie, wenn wir früher in Mathematikarbeit machten, und dann ist das Gedächtnis, dann haben wir einen kleinen Spickzettel gemacht, nicht? Den hatten wir so in der Hand, konnte kein Pauker sehen, nicht? Da war die Sache in die Hände gezeichnet, da wusste man, da stand alles drauf, ganz klein. Und dass Gott gleichsam mit Spickzettel hat, wo er meinen Namen drauf hat, dass er gar nicht vergisst, nicht? Und unseren Kreis hier und so, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Wundervoll, ne? Ja, das ist das noch. Und dann kommt der nächste Satz, stärke mich, ich merke schon, dass ich mein Gebet heute nicht fertig werde, das macht aber nichts, nicht? Stärke mich noch diesmal. Lass mich zum Schluss eben das sagen. Stärke mich noch diesmal. Das heißt also wörtlich im Hebräischen, gib mir noch diesmal Stärke. Oh, wenn ich das jetzt eben ganz kurz klar machen möchte, um was es könnte, um was es geht. Sehen Sie, der Simson hatte vom Herrn eine große Kraft bekommen. Und dieser Kraft hat er früher die größten Taten getan. Und da hat er schließlich gemeint, diese Kraft, die gehört zu mir. Und hat in dieser Kraft auch Sünde begangen und alles. Und Sie kennen die Geschichte, wie er eines Tages bei der Delila ist und die Philister überfallen ihn und er will, wie üblich, mit seiner Kraft die Philister zum Teufel jagen, ist die Kraft weg. Und nun fällt er die Philister Hände, stechen ihm die Augen aus, er ist im Gefängnis. In dem grausamen Gefängnis. Und da geht ihm auf, diese Kraft, die gehörte nicht zu mir, die hatte er mir Tag für Tag geschenkt. Und die konnte er mir wegnehmen. Und wenn ich jetzt noch mal eine Tat tun soll, kann ich nicht sagen, Simson, gib dir selber Spuren und sei noch mal stark. Sondern, Herr, gib mir noch mal Kraft. Es war nur gegeben, gib es noch einmal. Und auf einmal, verstehen Sie, auf einmal kapiert ihr, was das heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Freunde, alle Kraft, die wir für den Tag brauchen, die haben wir nicht von uns selber, Klugheit, die wir über den Tag brauchen, aber nicht von uns selber, sondern es ist von ihm geschenkt. Und darum kommt ein Christ, der mit dem Herrn umgeht, immer weiter dahin, dass er ohne ihn nichts mehr tun kann. Verstehen Sie? Dass er die tägliche Kraft einfach, Herr, gib sie mir heute, gib sie mir diesmal. Nicht? Sehen Sie, vor 20 Jahren konnte ich eine Bibelstunde halten, nicht? Da habe ich gedacht, das wird auch gelacht, wenn ich keine Bibelstunde halten könnte. Ich habe Mund am rechten Fleck und Bibel kenne ich und so. Und heute weiß ich, dass wenn der Herr nicht das Wort in meinen Mund legt, dann schlafen sie alle ein vor Langeweile. Nicht? Dann sagen sie alle, heute Abend hat sich nicht gelohnt, durch den Sturm herzukommen. Da muss ich vor jeder Bibelstunde bitten, Herr, stärke mich noch diesmal, gib heute Abend mal ein Wort, was irgendeiner von denen, die hier sitzen, brauchen kann. Und darum ist so wichtig, dass wir morgens mit dem Herrn umgehen. Verstehen Sie? Und uns das geben lassen, was wir brauchen an Weisheit. Als ich zu meinem Examen ging, als junger Kandidat, da sagte meine Mutter und mein lieber Sohn, die Losung heißt heute Morgen, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Da hat mich das ein ganz klein bisschen geärgert und gesagt, aber geschafft habe ich ja auch. Ne? Verstehen Sie, geschafft habe ich ja auch, natürlich hatte ich das. Man muss, glaube ich, das erst in einer langen Schule lernen, dass alles, was ich brauche, mir, verstehen Sie, auch das irdische Gut und so, anvertraut, das niemals selbstverständlich zu mir gehört. Und ich denke mir, wenn man sterben muss, ich möchte so gern anständig sterben mal, verstehen Sie? Sind Sie noch was gebetet, Herr, gib mir ein Todesbein, ein säuberlich Gebärde, kann ich so gut verstehen, nicht? Dass man zum Sterben noch die Kraft braucht von ihm, nicht? Zum Sterben noch. Sie verstehen, wie ich meine? Zum Großen und zum Kleinen. Das hat Simson gelernt. Dies ohne mich könnte nichts tun. So ist es wieder.